Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Guten Tag und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und Sie hören unseren Podcast für die 18. Kalenderwoche. Ja, heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit und heute soll es deshalb darum gehen, warum wir Informationen benötigen und woher wir diese nehmen können.
Auch ich, Christian Engelhardt, begrüße Sie ganz herzlich. Heute soll es auch um Fake News gehen und um das Thema Demokratie. In diesem Jahr finden ja unter anderem auch die Europawahlen statt. Außerdem haben wir ganz am Ende Veranstaltungstipps für Sie.
Los geht's wie immer mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, was gibt's denn Neues aus dem Amt und aus dem Kreis?
Also, diese Woche gab es so viel, dass ich eigentlich nur ein paar Dinge rauspicken kann. Und das tue ich jetzt. Am Montag war Treffen des Hessischen Bibliotheksverbands. Ich bin Vorsitzender des Hessischen Bibliotheksverbands und es ging dabei unter anderem um das Thema oder schwerpunktmäßig um das Thema Computerspiele in Büchereien, weil das mit einem wissenschaftlichen Ansatz. Ich fand es spannend, ich muss einräumen, seitdem es Computerspiele auf dem Commodore 16 gibt, ich dürfte den in der 8. Klasse gehabt haben, habe ich ganz schön viel Computer gespielt, stellenweise bis tief in die Nacht, fast ohne Schlafen, tagelang aneinander, um irgendwie ein kniffliges Spiel zu lösen. Also Computerspiele sind schon ein ganz wichtiger Teil unserer Kultur geworden, gerade für junge Menschen, glaube ich, auch ein Teil der Freizeitgestaltung. Dann war am Sonntag ja Spargelwanderung und am Mittwoch war Weinlagenwanderung. Weinlagenwanderung, ein Highlight bei bestem Wetter. Ich konnte nur vormittags, dafür hatte ich vormittags auch einen besonderen Gast, nämlich den Landwirtschaftsminister. Und der Landwirtschaftsminister, der hat echt viel Ahnung vom Weinbau, denn sein Vater hat ein Weingut oder die Familie traditionell schon seit langem. Und der ist also Winzersohn. Der konnte mir noch einiges erzählen. Obwohl ich mich für Weinbau wirklich interessiere. Gestern Abend war ich bei der Abendschule zu Gast und habe mich dort vor allem mit Schülerinnen und Schülern unterhalten und dabei spannende Lebensläufe kennengelernt von Schülern, die einfach auf der normalen Schule gescheitert sind aus persönlichen Gründen, dann 1, 2, 3 Jahre lang fast nichts gemacht haben, auch mit der Ausbildung nicht erfolgreich waren oder manche waren auch erfolgreich in der Ausbildung, dann später gesagt haben, jawohl, jetzt will ich es nochmal wissen und dann mittlere Reife oder Abi nachholen. Es ist nämlich echt wichtig, dass es solche Angebote gibt. Und ein Fall war ganz besonders eine Schülerin, die ist während der Schulzeit Mama geworden. Und die ist jetzt erst Anfang 20 und hat schon 4 Kinder, schafft es aber, weil sie einen Partner hat, der das Ganze mitträgt, ihr Leben so zu organisieren, dass sie jetzt Abi nachholt. Also schon toll, welche Angebote es gibt, um Menschen an verschiedenen Stellen in ihrem Lebenslauf nochmal die Möglichkeit zu geben, neu zu starten. Und darüber hinaus waren das spannende Leute. Ich habe großen Respekt davor, wenn man sozusagen auf einem schwierigeren Weg dann etwas aus sich macht. Ja, und jetzt gleich habe ich Besuch von einer Staatssekretärin, die Frau Hechler. Die ist im Sozialministerium zuständig für das Thema Flüchtlinge. Und sie wird gemeinsam mit dem Dezernenten Matthias Schimpf und mir die Flüchtlingsunterkünfte besuchen. Wir werden uns natürlich über Dinge wie Bezahlkarte und so unterhalten.
Und gab es auch ein Aufregerthema für Sie?
Ja, es gab ein deutliches Aufregerthema, nämlich das Verhalten von Passanten bei dem Brand in Viernheim. Der eine oder andere hat jetzt mitbekommen haben, in Viernheim hat es gebrannt am 1. Mai abends. In einem Mehrfamilienhaus. Dort ist leider auch jemand ums Leben gekommen. Und das Mehrfamilienhaus ist ein großes Haus, wurde natürlich von der Feuerwehr geräumt. Und sowohl Bewohner des Hauses, aber auch andere Passanten haben sich gegenüber Feuerwehr und Rettungsdienst unmöglich verhalten, haben zum Teil versucht, über die Absperrung zu kommen, haben die Feuerwehr und die Mitarbeiter der Hilfsdienste angepöbelt. Es musste tatsächlich Polizei auch zusammengerufen werden. Das ist ja etwas, das gar nicht geht. Man muss sich überlegen, an einem Feiertag wie dem 1. Mai sind 100 Menschen in ihrer Freizeit, die das auch in ihrer Freizeit trainieren, auf einen gefährlichen Einsatz, um Menschenleben zu retten. Und genau diese Menschen, die das in ihrer Freizeit tun, werden dafür noch angepöbelt oder belästigt. oder in ihrer Tätigkeit Menschen zu retten durch Gaffer beeinträchtigt. Das geht so alles nicht. Keiner hat die Kapazität eigentlich, dort dann auch noch rumzulaufen und Knöllchen zu verteilen, sozusagen Bußgelder, weil im Prinzip natürlich der Einsatz fordert erstmal die Kräfte. Aber vielleicht braucht man das irgendwann nochmal, so eine Einsatzpolizei, die dann Leute, die sich dort daneben benehmen, mit Bußgeldern bestraft. Denn dass unsere Einsatzkräfte beleidigt, bepöbelt oder aber auch, Gott sei Dank nicht in Fürnheim, aber ja immer wieder in anderen Städten auch angegangen werden, muss für uns als Gesellschaft inakzeptabel sein. Sonst haben wir irgendwann keine Menschen mehr, die helfen.
Ich glaube, auch über dieses Thema werden wir noch häufiger sprechen und auch schauen, was wir als Kreis dagegen tun können. Kommen wir nun zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Und zwar ist heute, wie gesagt, ja der Tag der Pressefreiheit. Was verbinden Sie dann persönlich mit dem Wort Pressefreiheit?
Pressefreiheit heißt vor allem, dass Presse frei arbeiten darf, dass die Presse in ihren Inhalten nicht reguliert wird, dass es keine Zensur gibt. Aber natürlich für uns als Behörden noch mehr Pressefreiheit hat, heißt auch, dass die Presse bestimmte Zugangsrechte hat. Das ist auch geregelt im Pressegesetz. Das heißt, wenn die Presse bei uns nachfragt, das ist ja auch ihr Alltag als Verantwortliche unserer Pressestelle, dann müssen wir auch Antworten liefern. Und diese Pressefreiheit ist irrsinnig wichtig. Das erlebt man vor allem in den Ländern, die nicht demokratisch und frei sind. Denn dort gibt es keine Pressefreiheit. Wir erfahren aus vielen Ländern nicht wirklich, wie dort die Situation ist. Man sieht den Iran oder Russland, sondern wir bekommen nur von der Regierung gewünschte Informationen. Das ist das eine. Pressefreiheit kann aber auch anders bedroht werden als die staatliche Zensur. Und das erleben wir auch in Deutschland, dass Presse zum Beispiel von bestimmten politischen Gruppierungen in ihrer Arbeit beeinträchtigt wird, dass Presse auf Demonstrationen angepöbelt wird. Jetzt heißt Pressefreiheit im Sinne des Gesetzes zwar zunächst einmal Freiheit vor staatlicher Regulierung, aber eigentlich müssen wir mehr wollen. Denn wenn wir als Bürger die Möglichkeit haben wollen, uns frei informieren zu können, brauchen wir eine freie Presse, die ihre Arbeit erfüllen kann.
Ich will jetzt nochmal, weil Sie schon ganz viele Themen auch genannt haben, nochmal die Zahlen hinterher schicken. Heute hat Reporter ohne Grenzen das neue Ranking veröffentlicht. Jedes Jahr kommt ein Ranking raus, welche Länder bezüglich der Pressefreiheit wo stehen. So, und Ergebnis ist, dass die Lage der Pressefreiheit sich weltweit nochmal verschlechtert hat. Und zwar ist es so, dass mittlerweile 36 Länder in der schlechtesten Kategorie da eingeordnet werden. Das sind so viele wie seit 10 Jahren nicht. Deutschland allerdings hat sich leicht verbessert. Und zwar stehen wir auf Platz 10. Im vergangenen Jahr war das Platz 21. Aber dennoch, auch hier sind die Voraussetzungen für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten nicht optimal. Denn es gibt noch immer relativ viele Angriffe auf Journalisten. Und zugenommen haben auf jeden Fall auch die pressefeindlichen Tendenzen hierzulande, insbesondere im Internet. Aber das merken ja auch Lokalpolitiker und Politikerinnen sehr verstärkt. Wird man diffamiert, man bekommt gar Morddrohungen. Und insbesondere im Zusammenhang mit dem Israel-Krieg hat sich die Lage noch einmal verschärft. Kommen wir nun noch zu einem ganz konkreten Thema. Am 9. Mai haben wir ja die Europawahl. Und auch hier sind ja die Informationen das A und O, um eine fundierte Wahlentscheidung treffen zu können. Herr Engelhardt, was meinen Sie, wo sollte man sich informieren im Vorfeld?
Ich will zunächst noch mal ganz kurz auf die Pressefreiheit zurückkommen. Also Pressefreiheit heißt zunächst mal Schutz vor staatlicher Regulierung. Das ist in Deutschland sicher zum größten Teil gegeben. Auch wenn manchmal die eine oder andere Behörde Infos nicht liefern möchte. Wir haben mitbekommen, dass zum Beispiel Cicero, das ist ein Politikmagazin, die Infos zu den AKW-Vermerken, also den Kernkraftvermerken aus dem Wirtschaftsministerium von Habeck einklagen musste. Das wollte das Ministerium, oder ich glaube, das Umweltministerium wollte es nicht liefern. Das musste eingeklagt werden. Das ist aber am Ende funktioniert's. dann gibt es eben die Justiz, die entscheidet, was darf Presse, was darf Presse nicht. Also unser Staat funktioniert, glaube ich, mit seinen Freiheitsrechten und der inneren Kontrolle zwischen Verwaltung und Justiz sehr gut. Pressefreiheit heißt nicht, dass alles stimmt, was in der Zeitung steht. Ich komme ja auch gleich nochmal zu Informationen. Und Pressefreiheit heißt auch nicht, dass Presse ohne Tendenz oder Bias berichtet. Qualitätspresse versucht, politische Tendenzen zu vermeiden. Aber trotzdem passiert das immer wieder. Und ich glaube, das hat auch was mit dem zu tun, was dann manche an Presse kritisieren. Das ist, da kommt dann dieser Begriff Lügenpresse her. Das ist der Vorwurf, Presse würde nur mit einem bestimmten Blickwinkel berichten. Aber jeder hat ja die Möglichkeit, die Presse seiner Wahl zu nutzen. Auch das ist eine Freiheit. Die einen können die Süddeutsche oder die FAZ lesen, die anderen eben die Neue Zürcher Zeitung oder Neues Deutschland. Und die Abonnenten von Zeitungen können ja auch oftmals den, um das mal zu sagen, den Bias, also die politische Orientierung von einer Zeitung einschätzen. Also die Taz ist halt eher links. Die FAZ ist grundsätzlich eine eher konservative Zeitung. Die lese übrigens ich ganz gerne. Also das ist, das kann man ja einschätzen. Und dann gibt's noch die öffentlich-rechtlichen Medien, die eine Pluralität verfolgen müssen, weil sie vom Staat finanziert werden. So, und jetzt zu den Infos zur Europawahl, also zu Ihrer Frage. Man kann sich natürlich in der Presse informieren und das tut zum Beispiel ich. Ich lese relativ viele Zeitungen, inzwischen fast alle online und auch verschiedene, von der regionalen bis zu den überregionalen. Man kann sich in den Online-Medien informieren, bei den Nachrichtensendungen und natürlich für die meisten ist inzwischen Facebook etc. die Informationsquelle. Nur da muss man aufpassen. Es gibt eben auch gerade im Internet Fake News. Und das heißt, nicht alles, was im Internet steht, stimmt so. Manche verfolgen auch die Agenda, Bürger zu täuschen, also ganz bewusst, um daraus zum Beispiel einen politischen Nutzen zu ziehen. Aber zu dem Thema kommen wir gleich nochmal.
Genau. Vorher wollen wir uns nochmal der Frage widmen, wie ist das eigentlich mit der Information? Ist informiert sein eine Hohlschuld oder ist es eine Bringschuld? Na, ich kann natürlich auch leben, ohne mich für Politik zu interessieren, nehme trotzdem an der Wahl teil und mache mein Kreuzchen einfach aus dem Bauch raus.
Genau, also das darf ich auch. Ich darf auch vor der Wahl würfeln oder, keine Ahnung, eine Münze werfen. Es gibt keine Verpflichtung dafür, sich als vernünftiger Bürger zu verhalten. Aber es wäre natürlich jedem anzuraten, es wäre wünschenswert, dass man die wichtigen Entscheidungen, die man so im Leben trifft, auch die Frage, wen wählt man als Partner, was kauft man ein, nicht unbedingt würfelt, sondern auf Basis vernünftiger Überlegungen trifft. Und also Wahlen sind wichtig und deswegen sollte man aus meiner Sicht schon versuchen, die vernünftigste Entscheidung zu fällen, die man in dem Zusammenhang fällen kann. Und dazu gehören eigentlich schon Informationen. Und deswegen würde ich schon sagen, na, es ist eine Hohlschuld, sich zu informieren. Es gibt niemanden, der verpflichtet ist, einen zu informieren. Aber natürlich gibt sich der Staat, gibt sich die Europäische Union, geben sich viele, auch die Parteien, die um Zustimmung werben, Mühe, die Wählerinnen und Wähler zu informieren. Und deswegen Quellen gibt es eine Menge.
Und vielleicht sind auch Wahlomaten, wie es sie ja vor den großen Wahlen gibt, eine gute Möglichkeit, da nochmal leicht abzufragen und sich auch selbst zu fragen, was will ich denn? Und dann zu schauen, was kommt dann raus.
Genau. Ich will da allerdings eins eingrenzen. Womit sind diese Wahlomaten gefüttert? Die Wahlomaten sind gefüttert mit den Wahlprogrammen der Parteien. Jetzt sind die Wahlprogramme oft so formuliert, dass man auf möglichst viel Zustimmung trifft. Darum geht's ja. Man will ja gewählt werden. Das sind also sozusagen keine knallharten Fakten, sondern es sind oftmals eher Formulierungen, die gefällig sind. Und deswegen, der Wahlomat ist jetzt nicht wirklich ein objektives, wissenschaftliches Entscheidungskriterium, aber es kann helfen, zumindest mal eine gewisse Orientierung zu bekommen.
Ich denke auch, das ist besser als nichts, wenn man jetzt keine Lust hat, von jeder Partei tatsächlich das einzelne Parteiprogramm zu lesen.
Genau, und Programme sind Werbung, das darf man nicht vergessen. Was am Ende rauskommt, das ist wie, ich habe jetzt vor kurzem ein Kleidungsstück gewaschen mit einem ganz tollen Waschmittel, der Fleck ist trotzdem noch drin, also nicht immer funktioniert's.
Gut, kommen wir noch auf das Thema Fake News. Das Fake News eine immer wichtigere und größere Rolle spielen, zeigt unter anderem auch, dass die Regierung schon eine Infoseite eingerichtet hat, habe ich neulich gesehen. Und zwar weisen die auf Desinformation hin, die nachgewiesenermaßen die russische Regierung im Zusammenhang mit ihrem Angriffskrieg verbreitet, auch über verschiedene Kanäle verbreitet. Ja, Herr Engelhardt, haben Sie Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer? Wie erkenne ich dann Fake News? Oder wie, ja, wenn ich Zweifel habe, wie kann ich verifizieren, ob etwas stimmt oder auch nicht?
Also, das Wichtigste ist, man sollte sich zunächst einmal die Quelle anschauen. Wer veröffentlicht etwas? Und wenn man dann zum Beispiel im Internet irgendeine Nachricht sieht, die einen besonders berührt, die einem besonders wichtig ist, dann kann man als erstes mal einfach mit Google recherchieren. Kommt die Nachricht nur aus einer bestimmten Ecke oder ist die Nachricht breit, weit verbreitet? Also kommt die zum Beispiel auch in den großen Nachrichtenkanälen wie Spiegel Online oder keine Ahnung wo, ARD, ZDF vor. Also schauen, ist es eine besondere Nachricht oder nicht. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn die Nachricht aus einer besonderen Ecke kommt, sie kann ja immer noch stimmen, also dann sollte man sich überlegen, welcher Zweck mit der Nachricht verfolgt wird. Also zum Beispiel gab es mal vor einiger Zeit, das ist ein Beispiel, das habe ich auch für anderes genutzt, einen Film, in dem Zelensky, der ukrainische Ministerpräsident, erklärt hat, dass die Ukraine den Krieg verloren hat. Und die Nachricht, die kam nicht von ihm, sondern die sollte eigentlich den inneren Zusammenhalt in der Ukraine stören. Und also muss ich mal überlegen, was soll mit einer Nachricht erreicht werden? Das sind so die wesentlichen Sachen. Zunächst mal gucken, ob das die Nachricht nur aus einer Ecke kommt oder ob sie weit verbreitet ist. Und zweitens über den Zweck der Nachricht nachdenken. Und dann gibt es glücklicherweise auch verschiedenste Seiten wie Faktenchecker-Seiten, bei der ARD oder bei dem Recherchenetzwerk Korrektiv oder meine Lieblingsseite, die ist eher für so private Fake News, ist es Mimi Karma. Das ist ein Verein, der versucht, Fake News aufzudecken. Da kann man dann nachschauen und schauen, ob dort die Nachricht, die einen besonders interessiert, möglicherweise als Fake News bereits aufgedeckt wurde.
Damit schließen wir den Kreis wieder zu unserer Pressefreiheit. Weil ja diese ganzen Seiten wie Korrektiv natürlich auch unabhängig die Informationen checken müssen oder sollten.
Genau. Und gerade diese Recherchenetzwerke, das sind eben auch Presseorgane. Und die haben zumindest bei uns in Deutschland Zugang zu Informationen. Bei uns haben die auch schon ein paar Mal nach Informationen zu bestimmten Themen gefragt und bekommen dann von uns auch die bestmöglichen Infos.
Genau. Wunderbar. Abschließend kommen wir noch auf unsere Veranstaltungstipps. Was ist denn los im Kreis?
Es ist wie immer an diesen Mai- und Juni-Wochenenden sehr viel los. Am 9. Mai ist Europatag. Wir im Kreis feiern den schon am Wochenende, am 4.5. Das ist veranstaltet von der Europa-Union und dem Kreis Bergstraße mit Workshops und einem Festakt. Am Samstag bin ich beim Jubiläumskonzert 100 Jahre katholische Kirchenmusik Bürstadt. Von dieser Veranstaltung bin ich Schirmherr und freue mich riesig darauf. Am Sonntag ist in Mörlenbach die Gewerbeschau, die heißt Streetlife. Gleichzeitig ist am Sonntag auch das Sommerfest und der Behindertenhilfe in Fürth. Das ist eine relativ große Sache, da sind Hunderte. Auch da werde ich vorbeischauen. Dann ist noch eine ganze Menge anderes los. Aber ich glaube, wenn Sie noch Veranstaltungen auf dem Schirm haben, die ich jetzt nicht genannt habe, schreiben Sie die einfach einen Kommentar.
Genau, damit beenden wir unseren Podcast für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Ja, abonnieren Sie gerne unseren Podcast, denn dann erhalten Sie jede Woche ganz automatisch unsere Neuigkeiten.
Danke fürs Zuhören auch von mir. Wenn Sie einen Podcast-Wunsch haben, schreiben Sie den bitte in Kommentare per Mail an uns. Und ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen. Bis bald.